Guten Abend. Ja, ich übernehme und begrüße meine beiden Gesprächspartnerinnen. Zu meiner Rechten Anastasia Tichomirova. Jetzt, danke. Anastasia Tichomirova zu meiner Rechten und zu meiner Linken Katja Lange-Müller. Ich stelle uns ganz kurz vor, bevor wir in medias res gehen. Ich kenne Heiligenstadt, obwohl ich Thüringer bin, kaum. Ich bin einmal hier gewesen, vor vielen Jahren, auf einer Lesung im Theodor-Storm-Haus. Ich komme eigentlich aus Ostthüringen, aber Thüringen bewegt mich jetzt besonders. Thüringen liegt mir sehr am Herzen. Und dieses Wort Heimat ist schon irgendwie für mich, zumindest so gefühlt, emotional mit Thüringen verbunden. Katja Lange-Müller, man muss dich eigentlich kaum vorstellen, ganz wichtige, eine der wichtigsten Gegenwartsautorinnen auf Deutsch, hat unglaublich viele Preise erhalten, kennt den Osten, ist im Osten aufgewachsen, 1984 in den Westen gegangen, kennt Ost- und West-Berlin, kennt inzwischen auch seit vielen Jahren die Schweiz, pendelt sozusagen zwischen der Schweiz und Berlin und hat wunderbare Romane geschrieben. Der nächste kommt jetzt in diesen Tagen heraus, ist quasi druckfrisch schon da und wir können uns, wenn wir ihre Romane lesen, immer auf großen Lesespaß fast machen. Anastasia, du schreibst für die Zeit, hast vorher für die Taz geschrieben, für verschiedene Online-Medien. Du hast eine ganz spannende und vielfältige Biografie. Du kommst zwar aus Bayern, da bist du groß geworden, da bist du aufgewachsen, wie du sagst. Deine Familie kommt gleichzeitig aber aus Russland. Und du bist Journalistin und bist sehr meinungsstark in deinen Artikeln, gerade jetzt im Kontext des Ukraine-Kriegs. Wir können aber auch unglaublich viel lernen, auch über eine jüngere Generation, wie sie die Welt sieht, beispielsweise auch im Kontext der Corona-Epidemie und was gerade dort für Mädchen schiefgelaufen ist in Sachen Magersucht, Bulimie. Das können wir in ihren Artikeln zum Beispiel genauso lesen, wie die Frage, warum es wichtig ist, die Ukraine zu unterstützen. Wir haben mit euch beiden, also eine Dichterin, eine Schriftstellerin und eine Journalistin hier und verschiedene Generationen, verschiedene Herkünfte. Und die erste Frage, die kennen inzwischen diejenigen, die dieser Reihe gefolgt sind und die ich euch beiden jetzt stelle. Wer von euch beiden sie zuerst beantwortet, das müsst ihr jetzt unter euch ausmachen. Gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Tja, also knobeln wollen wir ja nun nicht. Auch keine Streichhölzer ziehen. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja. Mach mal. Gut.
Moment, das war schon jetzt.
Ah ja, gut. Also, da wir nicht knobeln können oder das uns zu lange aufhalten würde, fange ich an. Gewiss, die Meinungsfreiheit, das alles sagen dürfen, ist ein uns durch die Verfassung zugebilligtes Recht. Das können wir jederzeit tun. Doch das schützt Sie, die Meinungsfreiheit, nicht davor, beschnitten, unterlaufen, in Frage gestellt zu werden. Meist natürlich inoffiziell. Ich bin ja ein bisschen älter, aber was soziale Medien ist, was soziale Medien sind, das ist selbst mir nicht entgangen. Im Gegenteil, wenn man erstmal damit anfängt, kann man sich ganz schön darin verwickeln.
Etwas lauter bitte.
Was lauter?
Lauter? Das Mikro mehr an die Lippe.
Ich weiß, ich habe. Ah ja, okay. Soll ich alles mal noch mal wiederholen oder reicht das erstmal? Gut, ich merke mir aber die Sache mit dem, dass ich reinbeißen muss.
Ja, ich würde mich dem anschließen. Also Meinungsfreiheit in Deutschland haben wir, anders als beispielsweise in meinem Herkunftsland, wo unliebsame Meinungen zensiert werden oder mit Repressionen überzogen werden, sodass diejenigen, die sie vertreten, ins Exil müssen oder im Gefängnis landen. Zugleich stelle ich aber auch fest, dass der Meinungskorridor in Deutschland enger geworden ist in den letzten Jahren, ausgelöst durch die zahlreichen Krisen, die wir erleben, von der Krise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine oder auch Corona-Krise. Und ich würde mich dir anschließen, Katja, die sozialen Medien, die spielen dabei eine ziemlich große Rolle.
Ja, vielleicht nicht nur die sozialen, sondern die Medien überhaupt. Es gibt so Wörter, auf die reagiere ich zunehmend allergisch. Eins davon ist Gas geben. Auch wenn damit sozusagen das Gaspedal gemeint ist. Ich habe einen alten Onkel, der im Konzentrationslager war, der jedes Mal zusammenfährt, wenn er das Wort Gas geben hört. Und das andere Wort ist auseinandersetzen. Wir sollen uns pausenlos irgendwie, werden wir aufgefordert, uns auseinanderzusetzen mit irgendwas oder irgendwem. Ich muss dann jedes Mal an die Schule denken, wo die Lehrerin, wenn sich zwei nicht vertrugen, gesagt hat, die müssen wir jetzt aber mal auseinandersetzen. Also ich finde dieses Wort so schräg, weil das Gegenteil davon sollte man natürlich tun und deswegen sind wir auch hier. Also für mich, mir fällt so Auseinandersetzen immer nur Zusammensetzen ein.
Und ich glaube, gerade das haben wir in den letzten Jahren etwas verlernt. Also man beginnt damit, Menschen zu verurteilen oder auch öffentlich an den Pranger zu stellen, ohne überhaupt in die Diskussion gegangen zu sein, egal wo sie politisch stehen. Also ich erlebe das als links eingestellte Person, genauso erleben das aber auch Bekannte, die jetzt zum Beispiel eher konservativ eingestellt sind. Und ich glaube, dass sich der Diskurs miteinander ins Online verschoben hat und dort man natürlich viel weniger Hemmungen hat, eine Person wirklich anzugreifen und eine Person auch schlecht zu machen, ohne sie wirklich verstanden zu haben. Und das macht mir wirklich Sorgen. Und auch insbesondere jetzt, ob das jetzt der russische Angriffskrieg ist oder auch insbesondere der 7. Oktober und alles, was danach kam, der Krieg zwischen Israel und Hamas, der Krieg in Gaza, all das hat eigentlich zu so einem Lagerdenken geführt. Bist du nicht für uns, bist du gegen uns, bist du nicht für Palästina, bist du für Israel, und die Zwischentöne werden eigentlich immer leiser.
Keine Angst, ich wollte Ihnen auch noch mal sagen, im Publikum, wir reden nicht nur hier miteinander, sondern wir kommen nachher nach ein paar Minuten Gespräch, ne, auch dann auf Sie zu und sammeln dann auch von Ihnen, ne, die Stellungnahmen und versuchen uns dann auch mit Ihnen vor allem auseinanderzusetzen. Das ist auch der Sinn.
Beziehungsweise, ne? Zusammen.
Richtig, ne? Zusammenzusetzen. Entschuldigung, jetzt habe ich das auch wieder so. Ne? Aber natürlich, ich stimme dir auf jeden Fall
das
auch.
Das Wort ist echt inflationär und deswegen geht es mir.
Wir drei stimmen ja da und mit Ihnen wahrscheinlich auch überein, dass wir uns zusammen, sonst wären wir nicht hier. Der Punkt, auf den ich kurz hinaus wollte, weil es spannend ist in unserer Konstellation heute, wir haben ja hier die Perspektive, also natürlich gibt es literarische Anteile im Journalismus und journalistische Anteile in der Literatur, aber jetzt ganz grob gesagt, hier ist Literatur, Kunst quasi, der Kunstbereich, und hier ist die Berichterstattung, die Journalistik. Auch wenn man, wenn ihr vielleicht sagt, wir wollen das gar nicht so trennen, aber gibt es da nicht auch ganz verschiedene Perspektiven aufgrund sozusagen der Funktion, der ihr euch jeweils zurechnet, auf den Begriff Meinungsfreiheit?
Naja, also bevor ich irgendwas schreibe, bin ich ja erstmal ein Bürger dieses Landes. Und es ist auch egal, also ob ich jetzt eine Short Story schreibe oder einen neuen Roman beginne. Die Erfahrungen, nicht nur die Leseerfahrung, sondern auch die Lebenserfahrung, wirken natürlich ein auf das, was ich machen will. Und Schreiben ist ja, Anastasia wird es wahrscheinlich ein bisschen anders gehen, weil sie für eine große Zeitung arbeitet, für mehrere. Und ich sitze ja meistens alleine, was die Gefahr, sich in sozialen Medien zu tummeln und sich zu ärgern. Ich habe hier mal ein paar Namen zusammengesucht, von denen, über die ich mich am meisten ärgere: Mausi, Einheitsmuffel und Glühzecke. Also so nennen sich Leute dann in diesen Medien. Und ich habe dann auch mal eingeworfen, dass man sich doch mal zusammensetzen sollte, und prompt kam von Glühzecke die Auffassung, dass das ja gar nicht mehr ginge, weil es die viel beschworenen Stammtische, an denen sowas angeblich stattfindet, das Zusammensetzen ja auch nicht mehr gibt oder immer weniger. Also ich verbringe relativ viel Zeit am Computer und viel zu wenig Zeit mit anderen Menschen. Und ich empfinde das zunehmend als Defizit, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für meine literarische Arbeit, in der Tat.
Ja, ich glaube, wir JournalistInnen, ja, ich gendere, weil das vorhin gefragt wurde, wir Journalisten haben den Vorteil, dass wir eigentlich täglich in mehreren Konferenzen sitzen, wo wir über diverse Themen diskutieren und wo sich auch, also in diesem schon geschützten Rahmen einer Redaktion, auch ziemlich offen ausgetauscht werden kann, über Themen diskutiert werden kann und wo dann auch beschlossen wird, okay, hier zu dem Thema gibt es die und die Meinung, vielleicht sollte man dazu Meinungsbeiträge verfassen, und gleichzeitig unterliegt die journalistische Arbeit ja auch einer Kontrolle durch so eine Redaktion. Also es gibt ja eigentlich immer, auch wenn bei Nacht gearbeitet wird und vor allem in informationstechnisch undurchsichtigen Lagen, das Sechs-Augen-Prinzip, also dass immer mindestens drei Leute drauf gucken, was veröffentlicht wird, und dass man sich auch an gewisse Grundsätze hält, also Faktenchecks. Also der Spiegel beispielsweise hat sogar ein eigenes Faktenchecker-Team aufgrund der Relotius-Geschichte. Genau, bei uns werden immer wieder, also bei der Zeit, Artikel rausgepickt, die sich dann jemand aus der Redaktion nochmal genauer anguckt und nochmal faktencheckt. Also, und das finde ich, ist schon etwas. Also es ist eine sehr wichtige Kontrollinstanz. Und gleichzeitig ist es ja aber so, dass die deutschen Redaktionen auch größtenteils weiß, akademisch und westlich sind, also aus Westdeutschen zusammengesetzt. Und natürlich auch gewisse Meinungen eher weniger Eingang finden in deutsche Redaktionen als andere. Also zu Recht, finde ich, ist es so, dass sich, wie vorhin schon auch bei dem Spiel gesagt wurde, die Menschen im Osten häufig über einen Kamm geschert fühlen von irgendwie westlichen Medien oder nicht verstanden fühlen. Oder zu Recht ist es so, dass beispielsweise Migrantinnen sich auch manchmal mit Vorurteilen überzogen fühlen. Und ich glaube, dem kann man entgegenwirken, indem man den Journalismus etwas vielfältiger macht, aber indem man auch mit Menschen mehr nochmal das Gespräch sucht und ins Gespräch geht. Das mache ich durch die sozialen Medien, aber auch da, du hast jetzt ein paar Namen genannt, genau diese anonymen Accounts, wenn man versucht, sich mit ihnen irgendwie auseinanderzusetzen, ins Gespräch zu gehen, dann wird man häufig beleidigt, insbesondere irgendwie als Frau, die sich dann auch noch wagt, politisch zu äußern. Und deshalb habe ich meine DMs, meine Privatnachrichten, zugemacht. Also mir kann niemand mehr schreiben, weil ich diesen Hass nicht mehr ertragen habe. Und das ist natürlich eigentlich ein schlechtes Zeichen.
Ich habe mich nochmal kundig gemacht in Vorbereitung meiner Moderation. Was bedeutet Meinungsfreiheit als Begriff? Wie ist das eingegrenzt? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das eine, woran man sich halten kann, ist natürlich das Juristische. Da hat man § 5 des Grundgesetzes, da ist die Meinungsfreiheit, ich sage jetzt mal, geregelt oder erstmal definiert auch. Also Freiheit der Kunst, Freiheit der Forschung und Lehre ist da festgehalten. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also das ist ja der Tatbestand der Volksverhetzung, Beleidigung, Hass, ja. also wo dann Anstiftung, ne, zum Mord und solchen Dingen, die dann ausgenommen sind, ne, von dieser Meinungsfreiheit. Das sind natürlich auch dann die Dinge, die immer wieder auch juristisch verhandelt werden oder verhandelt werden müssen, ausgehandelt werden müssen, was ist genau zum Beispiel eine Volksverhetzung zu verstehen. Dann gibt es aber diesen Bereich, und ich glaube, das ist genau der Punkt, über den wir uns viel mehr unterhalten, weil es da viel größeren Dissens gibt, diese sogenannten Reizthemen. Also dieser Meinungskorridor zum Beispiel. Wenn wir, die Frage kam ja auch vorhin von Aaron, wer findet Gendern doof, wem ist das völlig egal. Also ist mir jetzt dieser Begriff, ne, des Genders, sprachliche Regelung insgesamt, sind sprachliche Regelungen auch soziale Regelungen, sind es Belehrungen, ist es eine Art von sozialer Kontrolle oder nicht, Cancel Culture, dieser Begriff ebenso, wie geht man damit um, ja, wenn Menschen eben aufgrund bestimmter Dinge, die sie in anderen Kontexten früher getan haben oder die man glaubt, an ihnen ablesen zu können oder herausgefunden zu haben, wieder ausgeladen werden von bestimmten Events, ja, das sind jetzt zwei Bereiche, man könnte sicher noch andere finden, die immer wieder dann in diesen Kontext Meinungsfreiheit oder Beschränkung der Meinungsfreiheit fallen. Ihr habt zwei unterschiedliche Auffassungen und das ist auch gut so, denn sonst wären wir uns ja völlig einig. Ne? Zum Beispiel zum Gendern gibt es von dir einen Leserbrief eigentlich, war es glaube ich im Tagesspiegel.
Nee, ich war schon aufgefordert, ja, mich dazu zu äußern. Das war kein Leserbrief,
ja,
obwohl ich es halt auch schon geschrieben habe, aber was mich irgendwie an diesen Dingen einfach so stört, ist, dass man Umfragen macht und dass 80% der Bevölkerung mehr oder weniger sicher sind, dass diese Genderei der Sprache eher schadet als der, sagen wir mal, der Gerechtigkeit aufhilft. Und warum dann trotzdem also das komplett ignoriert wird von verschiedenen, vor allem Printmedien, ist mir einigermaßen unbegreiflich. In einigen Bundesländern wird es jetzt geradezu untersagt, in Berlin nicht. Da denkt man darüber nach, ob das vielleicht 2027 oder 2028 der Fall sein könnte. Aber irgendwie, ich meine, das ist dann, ich meine, wir sind ja keine Schweiz, weiß Gott nicht, wo man dann sagen kann, das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Warum das jetzt von Bundesland zu Bundesland verschieden sein soll, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum sich bestimmte Instanzen, die vielleicht tatsächlich für Sprache zuständig sind, da nicht mal durchsetzen und sagen, wir machen es so oder wir machen es nicht so. Man kann auch nicht irgendwie das gut. Zu Goethes Zeiten konnte mehr oder weniger jeder schreiben, wie er wollte. Es gab keine Regeln. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Ja, vielleicht würde ich auch noch kurz was dazu sagen. Ich finde, eine Verpflichtung oder ein Zwang zum Gendern ist falsch und ich habe kein Problem mit Menschen, die nicht gendern. Ich finde, dadurch werden Frauen sichtbarer gemacht und deswegen gendere ich. Aber zugleich, wie gesagt, kann jeder oder jede das so machen, wie er oder sie möchte. Und ich glaube auch, dass dieser Hyperfokus auf das Gendern ganz andere Probleme in den Hintergrund stellt. Also wenn wir vor allem über Geschlechtergerechtigkeit sprechen, wenn wir vor allem über die häusliche Gewalt oder den Anstieg an Femiziden in Deutschland sprechen, dann glaube ich, dieser Hyperfokus und diese Hyperaufregung über das Gendern und soll man jetzt gendern oder nicht, das ist für mich persönlich zweitrangig. Das kann jeder machen, wie er oder sie will.
Also dazu nur noch ein. Dazu nur noch ein, wenn man sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann werden die Frauen zuerst genannt. Und warum es ihnen also sozusagen mehr Gerechtigkeit angedeihen lässt, wenn man irgendwie innen oder außen zu denen sagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist für mich auch kein Argument, aber es geht ja nun auch darum, es geht ja um demokratische Gepflogenheiten. Und wenn eben sehr, sehr viele Menschen das für verwirrend, sinnlos oder gängelnd halten, dann bestünde ja noch die Möglichkeit, wenn das die Mehrheit ist, und angeblich haben ja Mehrheiten in der Demokratie irgendwas zu bedeuten, dann könnte man ja diese sozusagen auf diese Mehrheiten auch mal reagieren oder hören, statt sie permanent zu ignorieren.
Gleichzeitig kann aber auch, sollte auch die Minderheit, das Recht der Minderheit in einer Demokratie etwas zu tun oder etwas zu, daran, also eine Meinung zu vertreten, die die Mehrheit nicht vertritt, ja genauso geschützt sein. Deswegen, we can agree to disagree, du genderst nicht und ich schon, und das ist ja beides in Ordnung.
Ja, wenn es nicht institutionalisiert wird wie an Universitäten. Ja?
Ja. Oder verboten wie in Bayern.
Beides nicht gut.
Da sind wir uns einig.
Ja, aber in der Literatur zu gendern oder auf der Bühne wäre wirklich lächerlich. Ja? Und wenn es so weit geht, dass man also anfängt, irgendwie Klassiker gendermäßig zu bearbeiten, muss ich auch sagen, hier ist mein Schluss.
Ja, wir kommen vielleicht auch nochmal auf dieses ganze Feld im Gespräch mit dem Publikum zurück. So ein Bereich im Kontext Meinungsfreiheit, den wollte ich mit euch schon mal antippen, da kommen wir vielleicht auch noch mal nachher zurück. Und zwar, wir sind ja hier nicht in der Großstadt und Thüringen hat eigentlich keine richtigen Großstädte. Erfurt und Jena jetzt mal ausnehmen will, es ist durch das Land geprägt und die Probleme auf dem Land sind oft Sachprobleme, ja? Wie wird der Wasseranschluss verlegt, wann kriegen wir das schnelle WLAN, müssen wir jetzt Straßenausbauprämie zahlen oder nicht und so weiter. In den Kommunen, und ich habe es jetzt auch, als ich den Wahlzettel bei meinen Eltern im Thüringer Holzland sah, gesehen, es sind ja oft die Vereine, die antreten, es sind also Feuerwehrvereine und so weiter, und gar keine Parteien groß, die in den Dörfern antreten. Und dann wird eben kommunal ein Thema besprochen, dann ist die Frage, ja, natürlich sind dann alle irgendwie verschiedener Auffassung, und dann hat man eben von ganz links bis ganz rechts Leute aus dem Ort dabei, die aber alle an dem einen Problem irgendwie auch interessiert sind, weil es sie selber betrifft und ihren eigenen Haushalt. Die Frage, geht man hinterher mit allen ein Bier trinken? Jemand schlägt das vor aus der Runde?
Ja, wenn es noch eine Kneipe gibt, dann vielleicht. Ansonsten hat vielleicht jemand einen großen Garten. Aber ich finde die Probleme jetzt gar nicht so. Die existenziellen Probleme, die Menschen wirklich beschäftigen, die sind in der Großstadt nicht so verschieden von denen auf dem Lande. Also vielleicht gibt es auf dem Lande tatsächlich, vielleicht ist es da einfacher irgendwie Wohnraum zu ergattern, aber wenn ganz bestimmte kommunale Probleme von der Politik und von den Medien allzu lange und allzu gründlich ignoriert werden, und sich die Probleme über die Jahre von einer Regierung und der nächsten immer weiter vor sich hergeschoben werden, zu riesigen Halden auftürmen, wo keinem mehr klar ist, wie die wieder abgetragen werden können, dann verzweifelt man natürlich an der großen Politik und manchmal auch an der Kommunalpolitik.
Ja, würde ich dir komplett zustimmen. Ich glaube, also klar, die Probleme können sich unterschiedlich äußern. Wie in der Stadt haben wir vielleicht eine bessere Infrastruktur, aber gleichzeitig weniger Wohnraum. Aber zugleich, ich denke, es werden immer mehr Menschen, die einen sozialen Abstieg erleben, die sich Dinge nicht mehr leisten können, die auch die Welt nicht mehr verstehen bzw. Sich nicht gehört fühlen. Und genau, und ich glaube, das ist auch etwas, was sich gar nicht so sehr unterscheidet. Nur, dass vielleicht die Menschen in der Stadt auf Demonstrationen ihre Meinung ausdrücken können und also auf die Straße gehen. Und auf dem Land, vor allem in kleinen Gemeinden, Kommunen, dass sich da eine Demonstration zusammenfindet, das ist, also ich glaube, da sind die Hürden vielleicht ein bisschen höher als jetzt in Berlin, wo jeden Tag 10 Demos angemeldet sind. Genau, also sagen wir so.
Na, vielleicht kommt auf dem Lande noch dazu, dass man sich zu gut kennt. Und das, ich glaube, dieses einander so gut kennen ist einerseits vielleicht von Vorteil, andererseits, wenn es darum geht, also Farbe zu bekennen, sich in bestimmten Situationen zu verhalten oder eben gerade nicht zu verhalten, sondern sich zu einer Aktion aufzuraffen. Ich glaube, dass ja, in Berlin kannst du neben jemandem irgendwie laufen in der Demo und du bist, kannst nicht sicher sein, ob du den im Leben überhaupt noch mal wieder siehst oder so. Das ist was anderes. Diese Nähe hat auch Problematisches, genau wie das Fehlen der Nähe eben dann dazu führt, dass man irgendwie in virtuelle Blasen abtaucht, dass das sogenannte, wie sagte neulich eine junge Frau zu mir, die Realo-Wirklichkeit oder die empirisch erfahrbare Wirklichkeit sozusagen komplett in den Hintergrund tritt und überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ja? Auch eine gefährliche Entwicklung, von der ich mich manchmal frage, von wem und in welchem Maße die politisch gewollt sein könnte.
Ich glaube, auch in Berlin schützt dich die Anonymität und mit vielen Leuten, mit denen ich politisch mal für eine Sache auf die Straße gegangen bin, mit denen habe ich heute nicht viel zu tun. Aber gleichzeitig ist diese Anonymität auch ein Stück weit aufgehoben durch die sozialen Medien, wo man eigentlich auch vor allem, wenn man sich öffentlich zu politischen Dingen äußert, wie ich das tue, auch häufiger mal dazu aufgefordert wird, Farbe zu bekennen und eben, warum sagst du dazu nichts, warum sagst du dazu nichts? Also das passiert auf jeden Fall. Genau, und gleichzeitig erleben wir auch in den sozialen Medien eine Art Hyperpolitik, also Anton Jäger hat dazu erst kürzlich ein Buch herausgegeben, also mit diesem Titel, also wir erleben eigentlich eine Hyperpolitisierung, alles ist politisch, alles scheint politisch oder wird politisiert durch auch unter anderem die sozialen Medien, aber gleichzeitig findet keine Organisierung statt, also es gibt keine Institutionalisierung der kurzzeitigen politischen Organisation, wenn diese überhaupt stattfindet, weil manchmal findet sie ja gar nicht statt, sondern existiert nur im digitalen Raum, wo dann ein Post mit einer super radikalen, super krassen These irgendwie mehrere hunderttausend Likes sammelt, was folgt daraus? Nichts. Und der Diskurs im echten Leben findet immer weniger statt, während man in diesen Bubbles, in diesen Blasen, in den sozialen Medien verbleibt, dort auch immer weiter hineingespült wird durch Algorithmen. Also mir werden häufig nur noch Beiträge angezeigt, die meiner politischen Meinung irgendwie entsprechen. Und genau, und wenn man mal es aus dieser Bubble herausschafft, dann wird man eigentlich so vernichtet, dass man überhaupt keinen Bock mehr hat, sich zu äußern. Und ich wollte noch etwas dazu sagen, was du gerade meintest, auf dem Land, auf dem Dorf, da hat man vielleicht auch eher die Hemmung, etwas zu sagen, weil man mit den Leuten irgendwie im Guten verbleiben will. Ich bin in einem 4000-Seelendorf in Bayern groß geworden, ein ziemlich bekanntes Schwangau, das Dorf der Königsschlösser, also bei Neuschwanstein, werde ich hier bestimmt einige kennen. Und ich sehe das bei meinen Eltern, also beides Russen. Mein Vater hat einige Freundschaften gecuttet zu denjenigen Menschen, die Verständnis oder sogar Unterstützung für den russischen Angriffskrieg bekunden, während meine Mutter, eine eher unpolitische Person, die spart das Thema jetzt einfach aus und die versteht sich nach wie vor mit allen gut, die hilft in ihrer Freizeit ukrainischen Geflüchteten bei uns im Dorf, die ist auch nicht so ganz so politisch überzeugt wie mein Vater von einer pro-ukrainischen Haltung, aber sie spart das Thema konsequent aus, weil ihr einfach diese Freundschaften und diese Kontakte, diese angenehmen Kontakte wichtiger sind. Und das kann ich auch irgendwo verstehen. Ich glaube, vielleicht hat man es da als unpolitischer Mensch, wie meine Mutter einer ist, auch etwas einfacher als ein sehr politischer, also von bestimmten Ansichten überzeugter Mensch.
Naja, und bei dieser virtuellen Spaltpilzzüchterei, wie ich das immer nenne, kommt ja auch nichts raus. Also kannst ja virtuell keine Wohnung bauen oder keine Straßenbahn reparieren. Also all die Dinge, die den Menschen existenziell das Leben schwer machen, ja, was passiert da? So eine Art therapeutische Triebabfuhr oder keine Ahnung, wozu das eigentlich gut ist. Ja, es löst keinerlei Probleme, schafft nur noch mehr.
Ja, wollen wir jetzt das Publikum mit einbeziehen? Aaron wird Fragen sammeln und ich versuche die dann auch weiter zu spiegeln an die beiden Gesprächspartnerinnen.